Ja, wir gehen momentan durch das erste Buch Mose, schauen uns die biblische Urgeschichte an, gehen manchmal Vers für Vers vor, manchmal aber auch thematisch um gewisse Themen, die Gott uns mitgegeben hat, in diesen ersten Kapiteln besonders zu beleuchten. Ich möchte heute Morgen mit euch über ein Thema sprechen, was wir eigentlich vor 2 Jahren in dem Anfang der Seelsorgeschulung schon mal hatten, aber die Vergesslichkeit der Gemeinde ist der Segen des Predigers. Oder ihr wart auch damals vielleicht nicht alle dabei, das kann gut sein. Von daher hoffe ich, dass die Wiederholung keinem schadet und dass ihr, die ihr nicht dabei wart, genauso davon profitiert. Der Mensch, das soll das Thema sein, ist als abhängiges Wesen geschaffen. Wir hatten vor vielen Jahren mal hier einen Heiligabend-Gottesdienst. Ich kann nicht genau sagen, wann das war, aber auf jeden Fall war die Anna noch bei uns, Anna Esau. Und sie hat uns mit einem sehr, sehr schönen Dia-Vortrag von New Tribes Mission gedient. Vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern. Und was mir besonders im Kopf geblieben ist von diesem Vortrag war das Wort perfekt. Ich weiß nicht, ob euch das auch damals aufgefallen ist, aber in diesem Dia-Vortrag, es war damals, glaube ich, wirklich noch ein Dia-Vortrag, wurde halt Gottes Schöpfungswerk gezeigt, die 6 Tage der Schöpfung, und immer wieder wurde betont, dass das, was Gott getan hat, vollkommen war, dass es gut war, dass es perfekt war. Und selbstverständlich auch das Schöpfungswerk am 6. Tag, denn da sagte der Herr, und siehe, es war sogar sehr gut. Und dieser Vortrag betonte immer wieder dieses, es war perfekt. Und ich möchte heute ein bisschen darauf abheben, was unter perfekt zu verstehen ist, was wir aber auch nicht missverstehen sollten. Lasst uns, oder ich kann vielleicht noch mit der Frage beginnen, wie stellt ihr euch tatsächlich den Menschen vor dem Sündenfall vor? Da sind wir ja momentan, wir sind noch im Kapitel 2, der Sündenfall findet im Kapitel 3 statt. Und ich frage euch, wie stellt ihr euch den Menschen vor? Der Vortrag war keinesfalls übertrieben oder war auch keinesfalls falsch, aber man muss richtig verstehen, was unter perfekt zu verstehen ist oder was mit perfekt gemeint ist. Und dazu lasst uns nochmal diese Verse lesen. Teilweise haben wir sie in der Predigt schon behandelt, teilweise werden sie noch behandelt, aber ich habe mich versichert, ich greife niemandem vor mit dieser Botschaft. In 1. Mose 2, Vers 15 steht, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und ich springe jetzt zum Vers 23. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ich will, wie gesagt, diesen Abschnitt im Überblick behandeln, um euch auf einen wichtigen Umstand oder auf eine wichtige Tatsache in dem Schöpfungswerk Gottes an den Menschen hinzuweisen. Wir glauben, dass Gottes Wort, dass Gottes Werk, Gottes Schöpfungswerk in der Tat in jeder Form vollkommen war. Dass er alles perfekt gemacht hat. Das ist der Grund, wir haben das vor einigen Wochen gehört, warum Gott am 7. Tag ruhte. Gott ruhte nicht, wie ich es vielleicht schon mal gehört habe, weil er erschöpft war. Das ist wirklich eine erbärmliche Auslegung, sondern er ruhte, weil es perfekt war, weil es vollkommen war, weil alles genau so war, wie Gott es sich vorgestellt hat. Oder anders ausgedrückt, es gab nichts mehr zu verbessern. Da gab es nichts mehr zu tun. Und deswegen gab es allen Grund, am siebten Tag zu ruhen. Und trotzdem, schaut, der Mensch ist geschaffen, der Herr ruhte, aber schauen wir nochmal, diese Kapitel 2 ist ja wie ein Zoom in diesen Schöpfungsbericht des Menschen. Das ist kein zweiter Schöpfungsbericht, wie manche Ausleger auch fälschlicherweise deuten, sondern ist genau das Gleiche, das ist eine jüdische Erzählweise, genau das Gleiche, wie ihr heute noch in der Tageszeitung seht, wenn ihr sie lest. Ja, ihr findet immer so einen schwarzen Absatz, also häufig bei vielen Tageszeitungen. Ich glaube, die Hünfelder hat es mal eine Zeit lang ausgesetzt und jetzt haben sie es wieder eingesetzt oder machen das wieder. Ihr findet immer so einen schwarzen Absatz am Anfang eines Artikels. Richtig? Und das ist die Zusammenfassung. Und dann findet ihr aber noch im Detail den ganzen Artikel. Und wer weiterlesen möchte, kann dann den Artikel bis zum Schluss lesen. Und genauso ist es hier. Kapitel 1 ist der schwarze Teil. Und Kapitel 2 zoomt jetzt hinein in diesen Schöpfungsbericht, insbesondere des Menschen. Und da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Gott nimmt den Menschen, setzt ihn in diesen vollkommenen Garten, aber er gibt dem Menschen einen Auftrag. Gott sagt dem Menschen, Mensch, Adam, du musst diesen Garten bebauen oder du sollst ihn bebauen und du musst ihn auch bewahren. Vor was er ihn bewahren sollte, ist heute nicht das Thema, aber wir wissen, dass Adam den Garten nicht bewahrt hat und auf die List der Schlange reingefallen ist. Aber Adam ist vollkommen, er ist perfekt in seiner Schöpfung, aber er muss trotzdem vom Herrn belehrt werden, wie er mit dem Garten umzugehen hat. Das war nicht schon in seinem Programm mit drin. Gott hat ihn belehrt in Bezug auf den Umgang mit der Schöpfung. Im Vers 16 lesen wir dann, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ich greife nicht vor, der Stefan wird ausführlich über diese Verse sprechen, aber ich will euch nur wieder auf einen Umstand aufmerksam machen. Wusste Adam in seiner vollkommenen, perfekten Art, was er essen darf in diesem Garten und vor allem, was er nicht essen darf? Wir müssen antworten, nein. Gott musste ihm Rat geben, er musste ihn belehren, er musste ihm zeigen, was er tun darf und was er nicht tun darf. Er darf von dem Baum, von allen Bäumen, nicht wie die Schlange es später reduziert hat, von allen Bäumen durfte er essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon durfte er nicht essen. Gott gibt diesen perfekten Menschen, wir reden vom Adam vor dem Sündenfall, diesem perfekten Menschen gibt Gott trotzdem Rat, wie er denn in Bezug auf ihn reagieren soll. Ja, Gott gibt ihm ja Gebote oder ein erstes Gebot, was er tun soll und auch ein Verbot, was er nicht tun soll. Offensichtlich gibt Gott dem Menschen auch Rat in Bezug auf sein Verhältnis zum Schöpfer. Ja, Vers 17, er sagt ihm ja auch, was passieren würde am Ende, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Vielleicht ist es für uns zu offensichtlich, aber Adam wusste das nicht. Adam wusste nicht über die Konsequenzen des Ungehorsams Bescheid. Und Gott warnt ihn. Er gibt ihm Rat und sagt ihm, wenn du das und das tust, dann wird es für dich zum großen Schaden sein. Du wirst sterben müssen. Noch einmal, Adam ist perfekt geschaffen. Er ist vollkommen geschaffen. Wir reden von dem Menschen vor dem Sündenfall. Und trotzdem muss er belehrt werden über das Gute und über das Böse. Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, und ich betone das, es ist der Herr, der hier spricht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nicht Adam sitzt in dem Garten und sagt, oh, ich bin ja so alleine. Ja, sondern Gott spricht mit Adam und sagt, es ist nicht gut, Adam, dass du alleine bist. Ich will dir eine Gehilfin machen. Und nachher, ich habe den Teil ausgelassen, nimmt Gott sogar die größte Gegenstandslektion in Angriff, die es je in diesem Universum gegeben hat. Ja, wer macht Kinderarbeit? Die sind wahrscheinlich, also arbeitet mit den Kindern. Oh, der Stefan ist da. Ja, ihr setzt vermutlich auch manchmal Gegenstandslektionen ein. Aber das hier übertrifft alles, was ihr bis jetzt, selbst ein Hans Dück, sich in seinen kühnsten Träumen an Gegenstandslektionen ausdenken kann, das übertrifft alles. Er lässt Paar für Paar an diesem Adam vorbeigehen, also alle Tiere, und damals gab es noch wesentlich mehr als heute, und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber offensichtlich hat Adam noch 100% seiner Gehirnzellen verwenden können, von daher war das nicht so eine Herausforderung wie für mich. Ja, ich habe heute Morgen zwei junge Brüder begrüßt. Nach 5 Minuten musste ich den zweiten schon wieder fragen, wie er denn heißt, obwohl er sich mir vorgestellt hat. Adam vergibt hier die Namen für alle Tiere und muss dabei jedes Tier einzeln beäugen und muss jedes Mal sehen, nee, ist es nicht. Nee, ist es auch nicht. Und schaut das nächste an, nee, ist es auch nicht. Versteht ihr? Er schaut nach einem Gegenüber. Gott hat ihm das gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dann schaut er, aber er findet kein Gegenüber. Und deswegen dann dieser Aufschrei in Vers 23, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist die Folge von Gottes gutem Rat. Gott gibt dem Menschen Rat durch diese übergroße Gegenstandslektion, dass es nicht gut ist, dass er alleine ist. Also dieser vollkommene, perfekt geschaffene Mensch braucht offensichtlich auch Rat in Bezug auf sich selbst, auf sein Inneres, wie er funktioniert, wie er gut funktioniert. Im Vers 19, den hatte ich eben übersprungen, da heißt es, und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, sollte ihr Name sein. Offensichtlich gibt Gott Adam auch hier Rat im Umgang mit der Schöpfung oder mit seinen Aufgaben. Ich springe jetzt mal zum Vers 24, der Vers, der regelmäßig wahrscheinlich bei Eheschließungen gelesen wird. Und da heißt es, darum wird ein Mann, das ist das gleiche Wort, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Was macht Gott hier? Gott gibt dem Menschen nochmal Rat. Und zwar, wie die Ehe funktionieren und gelingen soll. Ja, der Inhalt des Ratschlags, denke ich, ist eindeutig. Offensichtlich geschieht oder kann eine gesunde Ehe nur funktionieren, wenn man sich löst, wenn man sich anhängt und wenn man zu einem Fleisch wird. Das ist nicht das Thema, das macht wahrscheinlich die Joachim Deschner dann im neuen Jahr. Aber dieses eine Fleisch hat nichts in erster Linie mit Sexualität zu tun. Ihr könnt im Alten Testament gerne den Begriff Fleisch studieren. Der wird nicht mit Sexualität gleichgesetzt, sondern mit Person, mit Seele, mit Mensch. Ja, das Fleisch soll nicht nochmal verdorben werden. Lesen wir dann kurze Zeit später bei Noah. Oder in Joel wird auch der Begriff Fleisch verwendet, Joel 3, Vers 1. Da geht es um, Gott sagt, der Mensch soll ein Herz, also eine Person, im Deutschen würden wir heute sagen, der Mensch soll, Mann und Frau in der Ehe, sollen ein Herz und eine Seele werden. Das wollte er ihnen mitgeben. Aber das funktioniert nur, wirklich im Gleichklang laufen, ähnlich denken, gleiche Ziele haben, gleiche Wünsche haben, sich gegenseitig komplementieren, sich gegenseitig helfen, ja, sich wirklich lieben und einander dienen. Dieses Ein-Fleisch-Werden, dieses Ein-Herz- und Eine-Seele-Sein funktioniert nur, und das sagt Gott dem Adam, das wusste er offensichtlich nicht, wenn er vorher auch verlässt. Er muss diese erste Bezugsperson, die ersten 18, 20, 25, 30, bei manchen vielleicht auch 40 Jahre da war, ja, die muss auf jeden Fall verlassen werden. Diese Autoritätsbeziehung zu den Eltern oder dieser erste Bezugspunkt, der muss gelöst werden. Und dann muss man sich auch anhängen Und nur dann kann wirklich eine gesunde Ehe reifen und wachsen. Joachim Deschner wird das noch viel besser euch nahe bringen, aber wo ich drauf abheben möchte und euch wichtig machen möchte, Adam wusste offensichtlich nicht, wie das werden soll, wie man wirklich ein Herz und eine Seele wird. Gott musste ihm diesen Rat geben und das ist sehr bezeichnend, dass Gott ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt Adam diesen Rat schon gibt, weil Adam hatte keinen Vater, keinen leiblichen Vater und Adam hatte keine leibliche Mutter, die es zu verlassen gab. Seht ihr das? Gott setzt den Menschen hier, und das ist nur einer der, ich glaube, vielen, vielen Ratschläge, die oder wenige, wir haben jetzt 5 angeschaut, die Gott dem Menschen gibt, damit der Mensch weiß, wie er sein Leben leben soll. Ja, und die hat er auch weitergegeben an seine Kinder. Abel und Kain wussten zum Beispiel, wie man ein ordentliches Opfer darbringen soll. Sonst hätte Gott Kain nicht so zur Verantwortung gezogen. Sonst hätte Kain auch kein schlechtes Gewissen gehabt. Die wussten das. Und die wussten das von Adam. Und Adam wusste das von Gott. Ich komme nochmal zurück auf diesen Dia-Vortrag von New Tribes Mission, der durch und durch perfekt war. Aber immer wieder kam dieses Wort perfekt. Perfekt, vollkommen. Und das ist auch so. Der Mensch war vollkommen geschaffen. Aber wir müssen gut verstehen, was unter vollkommen gemeint ist. Vollkommen bedeutet, der Mensch war genau so gemacht, wie Gott ihn sich gedacht hat. Da gab es nichts mehr zu verbessern. Da gab es nichts mehr auszubauen. Es war perfekt. Deswegen hat er am 7. Tag geruht. Aber perfekt bedeutete keinesfalls, dass der Mensch autark war. Versteht ihr dieses Wort? Autark, oder auf Deutsch würde man auch sagen, dass der Mensch unabhängig war. Oder dass der Mensch souverän war, dass er selbstbestimmt war. Das war der Mensch nie. Seht ihr das? Wir haben uns jetzt den Mensch, ich kann das nicht oft genug betonen, vor dem Sündenfall angeschaut. Also so, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Da gab es nichts zu verbessern. Da hat nichts gefehlt. Gott ruhte am 7. Tag. Und trotzdem war offensichtlich der Mensch vom ersten Tag an auf was angewiesen? Auf Gottes guten Rat. Der Mensch war nie gedacht, selbstständig zu leben, unabhängig von Gott zu leben, selbst zu wissen, was alles richtig ist, was gut ist, wie er mit der Schöpfung umgehen soll, wie er mit dem Schöpfer umgehen soll, wie er mit seinen Mitmenschen umgehen soll. Das wusste der Mensch nicht. Gott gibt diesen perfekt geschaffenen Menschen von Anfang an Rat. Und das ist wichtig, ihr Lieben, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir verstehen, dass wir Abhängige sind, dass wir guten Rat brauchen, dass wir belehrt werden müssen, dass wir unterwiesen werden müssen, wie das Leben überhaupt zu funktionieren hat. Das hat mitnichten mit dem Sündenfall als erstes zu tun. Das ist deine Identität. Du bist ein Wesen, was von Anfang an auf Rat angelegt war. Ich will vielleicht an der Stelle noch ein bisschen tiefer gehen. Gott hat offensichtlich den Menschen nicht nur als abhängiges Wesen geschaffen, also dass er auf Rat angelegt ist, sondern Gott hat den Menschen auch als kommunikatives Wesen geschaffen. Das gehört eins mit dem anderen zusammen. Schaut, wir reden miteinander und wir sind ganz begeistert, dass wir uns austauschen können, hoffentlich. Ja, vor allem die noch jung verheiratet sind oder die noch gar nicht verheiratet sind, aber sich gerade kennenlernen, die machen ja von Kommunikation ganz viel Gebrauch. Ja, die schreiben sich alle Minute oder alle Sekunde eine SMS heutzutage oder früher hat man sich ganz, ganz viele Briefe geschrieben, was vielleicht wesentlich wertvoller war, wie diese etwas abgewertete Kommunikation heute. Aber wir wissen, wie wertvoll das ist, dass wir als Menschen miteinander kommunizieren können. Wir wissen hoffentlich auch, wie wertvoll es ist, dass unsere Kinder in die Schulen gehen dürfen und dort lesen und schreiben lernen, damit sie letztendlich kommunizieren können. Aber bitte schaut, die Tatsache, dass wir kommunizierende Wesen sind, hat nicht in erster Linie damit zu tun, dass wir miteinander reden können oder dass wir Bücher lesen können oder dass wir Bücher schreiben können oder dass wir Karriere machen können, ja, und dadurch das Bildungswesen gebrauchen. Gott hat, und damit hat er den Menschen von aller anderen Schöpfung abgesetzt. Gott hat den Menschen als kommunikatives Wesen geschaffen, weil er von Anfang an auf den Rat Gottes angewiesen war. Der Mensch musste kommunikatives Wesen sein, damit er Rat empfangen kann. Er war nie als selbstständiges Wesen gedacht. Er sollte von dem Rat Gottes, von dem Wort Gottes leben. Und deswegen ist es klar, er muss auch ein kommunikatives Wesen sein. Und das hebt uns mit großem Abstand vom Rest der Schöpfung ab. Ja, Wissenschaftler, ich habe euch das vielleicht damals schon mal gesagt, die kriegen den absoluten Kick, wenn sie hören, dass Wale etwas piepsen. Ja, und das über viele Kilometer weit und auf die Art und Weise kommunizieren. Und wir leugnen das nicht. Natürlich ist gar nichts im Vergleich zu dem, was wir hier gerade veranstalten. Ich kann euch nicht sagen, wie dieses Wunder funktioniert, aber ich reihe pausenlos mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit Silben und damit Worte aneinander und ihr schaut mich so an, als würdet ihr mich verstehen. Da findet was statt in euch. Warum ist das so? Weil Gott uns als kommunikative Wesen geschaffen hat. Er hat uns als Ratsempfänger geschaffen. Das ist Identität, ihr Lieben. Das gehört zu uns, damit wir als erstes nicht SMS an unsere Liebste schreiben können, sondern damit wir als erstes Rat von Gott bekommen können und auch mit ihm kommunizieren können. Wisst ihr, vielleicht fühlt sich jetzt der ein oder andere ein bisschen wie in der Schule und er hört es einmal eins. Aber ich begeistere mich für diese grundlegenden Tatsachen, wie Gott die Welt und den Menschen gemacht hat. Und es ist super, super traurig, dass ein Großteil der theologischen Seminare, die wir in unserem Land heute haben, diese ersten 10, 11, 12 Kapitel der biblischen Urgeschichte als Fabel, als Märchen abtun. Aber ich will heute Morgen gar nicht über Bibelkritik sprechen, sondern ich möchte auch uns bei der Nase packen. Wie denken wir über den biblischen Schöpfungsbericht? Ich glaube, manche von uns denken, oh, das ist was für die Kinderstunde. Ja, diese 6-Tage-Schöpfung und was da nachher noch so ein bisschen kam, das können wir den Kindern schön mit einem Bilderbuch auch beibringen. Und deswegen vernachlässigen wir vermutlich manchmal sträflich die Grundlagen unserer Existenz. Wir verstehen oftmals gar nicht, warum wir so sind, wie wir sind. Wir verstehen die kleinsten Dinge manchmal nicht. Wir setzen, und deswegen ist der Vortrag so gut gewesen von New Tribes, wir setzen dann hinten auf und sagen, ja, naja, irgendwas ist faul zwischen uns, ja, wir haben so viel Stress, also irgendwie brauchen wir Erlösung, und dann nehmen wir, ja, also wenn wir in den Himmel wollen, dann müssen wir halt Jesus annehmen, na, dann nehmen wir Jesus an. Das ist so die verkürzte Botschaft, die wir heute den Menschen zumuten. Wir müssen vorne anfangen, ihr Lieben. Und da hat New Tribes völlig recht. Der Mensch ist von Gott geschaffen. Und der Mensch ist für Gott geschaffen. Und der Mensch kann offensichtlich, und das erkennen wir, wenn wir den Schöpfungsbericht genau studieren, der Mensch kann ohne Gott gar nicht leben. Das ist unser größtes Problem. Wir sind für ihn gemacht. Und im Sündenfall, da wollten wir dann auf einmal ganz autark sein. Die Schlange sagt zum Menschen, du wirst sein wie Gott. Gott ist wirklich selbstbestimmt. Gott weiß, was gut und richtig ist. Gott braucht keinen Rat. Gott kann ohne uns leben, aber wir konnten selbst vor dem Sündenfall als perfekt geschaffene Wesen noch nie ohne Gott leben. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, du bist als abhängiges Wesen geschaffen. Ihr Lieben, wenn wir nicht den Rat Gottes suchen, dann ist das genauso, als wenn du dich mit einem Auto auf unserem bundesdeutschen Autobahnnetz befindest. Du hast nie eine Landkarte gesehen. Es gibt keine Straßenschilder und du hast auch kein GPS, also kein Navi. So funktioniert der Mensch, wenn er glaubt, er könnte ohne Gott, ohne den Rat Gottes auskommen. Deswegen sagt der Herr Jesus oder zitiert der Herr Jesus in Matthäus 4 dieses Wort aus dem Alten Testament, der Mensch lebt nicht. Überlegt mal, was ihr sagt. Der Mensch lebt nicht. Er sagt, er existiert nicht, er überlebt nicht durch Nahrung allein, durch physische Nahrung, sondern der Mensch lebt von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Das sind die Worte des Herrn. Und meine Frage ist an uns, glauben wir das wirklich? Glauben wir wirklich, dass wir von Anfang an abhängig gewesen sind, dass wir gar nicht alleine zurechtkommen, dass wir unbedingt den Rat Gottes brauchen, damit ein Leben gelingen kann? Ich will mal so anfangen, es geht noch nachher weiter. Glauben wir wirklich, dass Gott uns dafür Kommunikation gegeben hat, damit wir als erstes mit ihm kommunizieren können, damit wir auf ihn hören können, aber auch damit wir mit ihm reden dürfen? Ich habe bis heute noch nicht das Buch gelesen, es tut mir leid, aber ich finde den Titel hervorragend. Nach dem Amen bete weiter. Das ist der Sinn deines Lebens. Nicht morgens, 5 Minuten, ja mal so husch husch, ja, vorm Kaffee trinken und Zeitung lesen gehört es irgendwie dazu, dass ich auch mal kurz mit dem Herrn rede, damit er mich an dem Tag auch segnen kann. Ja, und den Rest des Lebens führe ich für mich selbst. Das ist nicht deine Identität. Es tut mir leid, du lebst am Leben vorbei. Du bist von Anfang an für Gott gemacht worden. Du sollst von ihm lernen. Du sollst von ihm erkennen, wie wunderbar er ist, wie wunderbar er alles gemacht hat. Du sollst auf seinen Rat hören und sollst erkennen, wie wunderbar sein Rat ist für dein Leben. Und sollst dich so für ihn begeistern. Sollst ihn auf die Art und Weise zurücklieben. Gott hat den Menschen als abhängiges Wesen geschaffen. Gott hat den Menschen als kommunikatives Wesen geschaffen, nicht in erster Linie, damit wir zwischenmenschliche Beziehungen führen können, das selbstverständlich auch. Da werden wir hoffentlich dann von, wie gesagt, Joachim mehr hören, sondern als erstes, damit wir Gemeinschaft, damit wir Beziehungen mit dem Herrn haben können. Und vielleicht noch ein letztes, offensichtlich, das ist auch eine Beobachtung, nur aus diesem 1. Mose 2, offensichtlich hat Gott den Menschen nicht nur als abhängiges und kommunizierendes, sondern auch als interpretierendes Wesen geschaffen. Was meine ich damit? Offensichtlich hat der Mensch die Fähigkeit, seine Lebensumstände zu interpretieren, auszulegen. Ja, wir sind nicht einfach nur das Produkt unserer Lebensumstände, sondern wir sind das Produkt der Interpretation unserer Lebensumstände. Gott hat den Menschen mit der Fähigkeit ausgestattet, zu interpretieren, auch zu entscheiden. Auf ihn zu hören oder auf jemand anders zu hören. Die Welt in seinem Licht zu sehen oder die Welt neu zu interpretieren und ihr einen neuen Sinn zu geben, einen eigenen Sinn. Das weiß jeder, das wissen alle von uns, ja, die irgendwo durchs Bildungswesen gegangen sind. Es gibt kaum eine Bildungsinstitution, die versucht, das Leben wirklich aus Gottes Perspektive zu interpretieren. Wir haben 1001 eine Idee entwickelt und wir streiten uns auch als Menschen und wir führen Kriege darüber, wie die Gesellschaft wirklich zu funktionieren hat. Ja, die Zeit des Kalten Kriegs ist vielleicht vorbei und der Kommunismus hat ein Stück weit beigegeben. Aber das heißt nicht, dass der Krieg dieser Interpretationen, wie die Welt wirklich zu verstehen ist und was der Sinn des Lebens ist, aufgehört hat. Überhaupt nicht. Ständig wirst du bombardiert mit Botschaften, was das Leben eigentlich lebenswert macht. Für was man eigentlich leben sollte, wie das Zusammenleben der Menschen eigentlich funktionieren sollte. Und ich bezeichne das, du findest es vielleicht übertrieben, aber ich bezeichne das als ständiges Störfeuer, ständigen Störsender, dem du ausgesetzt bist. Und dann tut es umso mehr Not, jetzt in einer gefallenen Welt, auf Gottes Rat zu hören, damit wir zum Beispiel Ehe und Familie richtig interpretieren können. Damit wir verstehen, was wichtig ist, wenn wir mit Kindern umgehen. Damit wir aber als erstes verstehen, was wirklich wichtig ist, wie wir mit unserem Schöpfer umzugehen haben. Wir sind nicht das Produkt unserer Umwelt. Wir sind das Produkt der Interpretation unserer Umwelt. Ich habe euch damals, vielleicht wiederhole ich das nochmal, das Beispiel gegeben. Wie kann es sonst sein, dass, oder ein anderes, verschiedene Kinder wachsen im gleichen Elternhaus auf, haben den gleichen Vater und die gleiche Mutter. Und der Vater war vielleicht furchtbar und er hat getrunken und hat seine Kinder geschlagen, er hat sie missbraucht, auf welche Art auch immer. Und trotzdem, Gott sei Dank, sind nicht alle Kinder gleich, die aus dieser Familie kommen. Sie sind sehr unterschiedlich. Warum? Nicht, weil sie das Produkt ihrer Eltern sind und der Erziehung, die sie genossen haben, sondern weil sie das Produkt der Interpretation dieser Erziehung sind. Und das ist so wichtig und so gut. Weil wenn wir das Leben wirklich mit Gottes Weisheit interpretieren, dann kann es heil werden, ganz sicher. Ja, wir sind nicht ausgesetzt einfach dem Schicksal, den äußeren Umständen, in denen wir leben, sondern wir dürfen sie und müssen sie in Gottes Licht interpretieren. Ja, das Beispiel damals war, zwei sitzen im Stau, beide müssen zum gleichen Arbeitsplatz, beide haben den gleichen Termin, ja, alles gleich, und es ist der gleiche Stau und es dauert für beide gleich. Aber der eine, der fängt an und kocht langsam, und die andere sitzt vorne und zieht sich in aller Ruhe die Lippen nach und freut sich über die extra Zeit, die Folgen des Sündenfalls etwas reduzieren zu können. Wie kommt das? Sind die gleichen Arbeitnehmer, sie haben die gleichen Aufgaben, sie wollen zum gleichen Arbeitsplatz, sie sitzen im gleichen Stau, weil wir interpretierende Wesen sind. Der eine wird zornig, weil er sagt, das habe ich nicht verdient. Und die andere sagt, wunderbar, danke für diese Extrazeit. Ja, es war heute Morgen so knapp vor dem Spiegel, dass ich das jetzt noch nachholen kann, weil wir interpretierende Wesen sind. Oder denkt an vielleicht ein ernsteres Beispiel. Zwei Menschen bekommen eine schwere Diagnose. Aber wir gehen ganz unterschiedlich damit um. Der eine verzweifelt, weil er in dem Leben hier, und ich will das nicht leichtfertig sagen, weil es sehr, sehr schwer ist, von diesem äußeren Menschen loszulassen. Das ist Teil unserer Identität. Da kommen wir hoffentlich auch noch mal zu in unserem Studium der Genesis. Ja, es ist vermessen zu sagen, ach, wir sind ja nur Geistwesen. Das stimmt nicht. Der Mensch ist von Anfang an als innerer Geistseele gemacht und als äußerer Mensch. Und wenn der äußere Mensch vergeht und stirbt, dann ist das das Ende. Das bedeutet den Tod. Das ist nicht normal. Deswegen werden wir in der Ewigkeit auch nicht als Seelen daherschwirren, sondern wir werden mit einem neuen Leib überkleidet werden. Also das mal als Vorspann. Bitte versteht mich richtig. Ich will das nicht leichtfertig sagen. Ach, ist doch nicht so schlimm, wenn wir hier aus diesem irdischen Zelthaus abscheiden müssen. Und Gott tut ja alles zum Besten, besonders für die, die er liebt. Ja, das bitte nicht auf die Art und Weise Menschen, die mit einer schweren Diagnose umgehen müssen, begegnen. Aber trotzdem, weil wir interpretierende Wesen sind, können wir selbst mit einer Infausten, mit einer tödlichen Diagnose gut umgehen. Weil wir wissen dürfen, diese 70 Jahre, und wenn es 30 Jahre sind oder wenn es 50 Jahre sind, spielt keine Rolle, wir müssen alle sterben. Das ist nicht das wahre Leben. Das wahre Leben beginnt nach unserem Sterben mit dem Herrn. Ja, oder beginnt eigentlich nach unserem Sterben hier schon, nämlich diesem inneren Sterben, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn bekommen und mit ihm leben. Wir können als Christen das Leben ganz anders interpretieren und können Trost finden, selbst mit schwierigsten Lebensumständen. Das, was ich euch sage, ist nicht normal. Das, was ich euch sage, steht im krassen Gegensatz zu allem, was die Psychotherapie zum Beispiel heute an Erkenntnissen zu bieten hat. Ja, ich gebe euch nur mal einen Einblick. Carl Rogers war ein bekannter Psychotherapeut und seine Bücher sind alle auf Deutsch erhältlich. Und er hat die Idee entwickelt, wenn wir jemandem helfen wollen, wenn wir einem Menschen zeigen wollen, wie das Leben wirklich funktioniert, dann dürfen wir alles, aber ihm bloß keinen Rat geben. Ihm bloß nicht vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Warum? Weil er hat dieses Gedankengebäude, dieses Weltverstehungsgebäude, diese Weltanschauung kreiert. Der Mensch ist perfekt, der ist bestens. Der weiß eigentlich, die Hedda weiß eigentlich am besten, was gut für sie ist. Das steckt schon in ihr, das ist immanent. Ich bin nur, Rogers, Katalysator und in den Gesprächen, die ich mit ihr führe, helfe ich ihr einfach nur, zu sich selbst zu finden. Ihr Lieben, das sollte mal wirklich ein krasses Beispiel sein, um euch nach dieser Einleitung zu zeigen, das ist Lüge. Und das hat noch nicht mal vor dem Sündenfall funktioniert. Schon vor dem Sündenfall waren wir auf den Rat Gottes angelegt. Ja, wie viel mehr jetzt, wo dein und mein innerer Mensch völlig anders tickt, wo die Sünde Auswirkungen hat auf unser ganzes Denken, wo unsere Ziele völlig verkehrt sind. Wir leben nicht mehr für den, für den wir gemacht sind. Das steckt nicht mehr als Programm in uns drin. Da hat ein neues Programm mit dem Sündenfall Einzug gehalten. Und jetzt wollen wir für uns leben. Wir wollen uns verherrlichen. Wir wollen angesehen sein. Wir wollen die Kontrolle über alle Dinge haben. Und wir werden ganz unruhig, wenn wir sie verlieren, sei es Gesundheit, sei es Kinder, sei es Beruf, sei es Alltag. Versteht ihr? Wenn ich schon vor dem Sündenfall als abhängiges Wesen gemacht war, ja, wie viel mehr brauche ich jetzt, wo ich in Sünde gefallen bin und nicht mehr klar denken kann, nicht mehr das Programm in mir habe, wie Gott sich es eigentlich mal vorgestellt hat, ja, wie viel mehr brauche ich jetzt seinen Rat? Die Zeit geht viel schneller als die Predigt. Deswegen vielleicht an der Stelle mal eine Frage an euch junge Leute und auch an die Älteren. Warum setzt du dich morgens hin, wenn du es überhaupt tust und liest in seinem Wort? Warum machst du das? Wenn du es überhaupt tust, machst du das so wie ich in den ersten Jahren meines Gläubigseins, weil ich irgendwie antrainiert bekommen habe, das gehört dazu. Wenn du gläubig bist, dann musst du jetzt in der Bibel lesen, dann musst du regelmäßig beten, musst anderen Menschen von deinem Glauben sagen und musst dir auch eine Gemeinde suchen. Ja, vielleicht habe ich noch ein fünftes Gesetz vergessen. Ist das wirklich der ganze Sinn? Oder, und das war auch in meinem Denken drin, liest du in der Bibel, weil du irgendwie denkst, ja, ich will ja, dass Gott mich segnet. Ja, ich will einen Stein im Brett haben. Ich weiß, ich soll das und dann muss ich in der Bibel lesen, weil wenn ich in der Bibel nicht lese, dann habe ich und vielleicht eher ein schlechtes Gewissen und wer weiß, vielleicht ereilt mich dann tagsüber die himmlische Peitsche. Ich muss ihn ja irgendwie noch besänftigen und deswegen bringe ich ein bisschen Zeit mit ihm zu. 5 Minuten war ein bisschen knapp heute Morgen, das stimmt, ja. Viertelstunde wäre viel besser gewesen. Was ist unser Motiv? Warum setzen wir uns mit ihm und seinem Wort auseinander? Ich hoffe, wenn wir die Botschaft heute Morgen gut verstanden haben, die da drin steckt, dann verstehen wir, ihr Lieben, wir lesen nicht im Wort, um ihm noch was zu bringen oder um uns einen goldenen Becher beim Herrn zu verdienen. Wir lesen in seinem Wort, ihr jungen Leute, wo ihr auch immer seid, an der rechten Seite, weil wir es bitter, bitter nötig haben. Adam vor seinem Fall brauchte den Rat Gottes für alles. Für seine Beziehung zur Schöpfung, für seine Beziehung zum Schöpfer, für seine Beziehung zu den Mitmenschen. Ja, wie kannst du denn im Traum auf die Idee kommen, du könntest heute ein gescheites Leben leben, wo du doch in Sünde gefallen bist? Ich auch. Wo mein Programm ein ganz anderes ist. Ich will Selbstverherrlichung, jeden Tag. Ich wach auf und ich will mich begeistern. Für mich will ich mich begeistern. Und ich gebrauche den Rest der Welt dafür. Das ist Sünde. Nicht ein bisschen lügen und ein bisschen stehlen, das ist viel zu schwach. Das ist absolute Zielverfehlung. Wir sind als abhängige, kommunikative, interpretierende Wesen geschaffen, um Gott kennenzulernen, um von ihm zu lernen, um jedes Mal, wenn wir von ihm Rat bekommen, zu sagen, boah, ist das gut? Ist das weise? Ist das schön? Ist das richtig? Und was wollen wir? Wir wollen jetzt unser eigenes Leben leben und nehmen noch Gott so ein bisschen mit rein, ja. Auch vielleicht zur Selbstverherrlichung, damit mein Leben gelingt. Ihr Lieben, dann haben wir nichts verstanden. Als Christen, ich rede zu uns, ich rede nicht von irgendwelchen da draußen. Ich bitte dich, wenn du morgens deine Bibel, das Wort Gottes aufschlägst, dann empfinde das bitte als Vorrecht. Empfinde das als Vorrecht, dass du Gottes Rat vor dir liegen hast, dass du ihn lesen darfst, dass du ihn aufnehmen darfst, dass du lernen darfst. Ja, vorher waren wir ein Computer ohne Betriebssystem oder noch mit gutem Betriebssystem. Mit dem Sündenfall ist aber ein falsches Betriebssystem draufgekommen oder mindestens ein falsches Programm. Ja, und da muss gesäubert werden. Da muss einiges raus und da muss Neues rein an Zielen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich schließen soll. Ich denke, wir machen dann einfach am 10. Januar weiter, weil die Zeit viel zu kurz ist. Ich schließe aber noch mit diesem einen Gedanken. Preis den Herrn für sein Wort. Arnold Fruchtenbaum hat bei uns hier in unseren Räumen mal eine außerordentliche Predigt zu Johannes 1, Vers 1 und folgende gehalten. Und ich denke heute noch an diese Predigt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann den Sprung zum Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das Einzige, was ich als kleiner Wurm dem großen Arnold sagen würde, betone doch bitte auch das Einfachste in diesem Vers. Ja, das ist alles erbaulich und richtig, was Arnold sagt. Wer bin ich, ja, dass ich das kritisieren würde? Aber schaut mal, was dort steht. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Manchmal, glaube ich, sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht. Was sind Worte? Wir haben es schon geklärt. Ich sage Haus und die Hedda denkt vielleicht an Fachwerk, wunderschön, ja, in Uellershausen und denkt an schöne Ziegel und Fenster, ja, und einen schönen Aufgang. Ja, aber ich sage nur ein Wort und sie empfängt und sie denkt. Und ich sage ja viele Worte heute Morgen und ihr empfangt und ihr denkt. Und Gott sagt von sich selber, am Anfang war das Wort. Ja, das wurde nicht, Gott wurde nicht zum Wort, Gott war Wort am Anfang. Gott hat ja keinen Anfang, Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Wenn es also Anfang heißt, dann heißt das, wo alles, was Zeitliches angefangen hat, übrigens vor diesen 6 Schöpfungstagen, das ist keine schlechte Theologie und keine Bibelkritik, sondern Satan kam ja irgendwo her und er war schon da, richtig? Sonst hätte Adam nicht den Garten bewahren sollen, das war alles vorher schon. Das wissen wir auch von Arnold, der hat das mal hervorragend. Ja, die 7 Aufenthaltsorte Satans. Ich kann euch nur empfehlen, das mal zu hören. Satan war doch schon da. Da gab es doch schon eine Schöpfung sozusagen vor der Schöpfung. Da gab es schon einen Fall vor dem Fall. Weil Satan ist ein geschöpftes Wesen, ist ein geschaffenes Wesen. Er war ein Engel, der höchste Engel. Und im Stolz ist er gefallen. Aber Engel haben einen Anfang. Und Johannes 1 sagt, am Anfang, war das Wort. Das heißt, noch bevor überhaupt an Satan, Entschuldigung, zu denken war, oder an die Engel, oder an die höchsten Engel, und bevor an den mineralischen Garten und die erste Schöpfung, Jesaja 14, Hesekiel 28, zu denken war, schon da war Gott Wort. Er geht so weit. In 1. Johannes 4 sagt er, ich bin Liebe. Also wenn Gott aufhört zu lieben, hört er auf, Gott zu sein. Und so sagt er in Johannes 1, ich bin Wort. Ich will kommunizieren. Ich will mich mitteilen. Es ist wieder wie in der ersten Klasse, für mich auch, aber es ist so grundlegend. Stellt euch einen Gott vor, der ganzer Gott wäre, in all seinem Wesen, aber er will sich nicht mitteilen. Er wäre immer noch ganzer Gott. Mit Ausnahme dieses Wesenszuges. Wisst ihr, was wir dann wären als gefallene Menschen? Denkt an einen großen Ozean. Es ist stockfinstere Nacht. Kein Licht. Nichts ist zu sehen. Und wir sind wie 2 Schiffe, die aneinander vorbeifahren. Und wir merken es gar nicht. Obwohl wir ganz nah sind, würden wir nie was voneinander mitbekommen. Aber so ist Gott nicht. Gott will sich mitteilen. Das gehört zu seinem ureigensten Wesen. Er möchte kommunizieren. Er möchte, dass du verstehst, wie das Leben funktioniert. Er möchte, dass du verstehst, wie er ist. Er möchte sich mitteilen. Und das ist wunderbar, dass auf diese Bedürftigkeit, auf meine Bedürftigkeit, ich muss lernen, von Anfang an, auch als nicht gefallenes Wesen, dass ich auf diese Bedürftigkeit einen Gott trifft, der von Anfang an schon Wort ist, der will sich mitteilen. Und die größte Mitteilung, die es je gab, die feiern wir in diesen Tagen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und der Auftrag war nicht einfach nur zu sterben und aufzuerstehen. Ganz sicher nicht. Das hätte man an einem Wochenende erledigen können. Freitag kommen, ans Kreuz gehen, Samstag im Grab liegen, Sonntag auferstehen. Sonntag zurückfahren. Das ist nicht der Sinn des Ganzen, ihr Lieben. Erlösung ist nicht der Sinn des Ganzen. Die Erlösung, die bringt den Hermann und die Brigitte und den Mike nur wieder in den Stand, in dem wir waren, bevor wir verloren gingen. Die versöhnt uns wieder mit Gott. Aber jetzt in dem Stand, jetzt fangen wir wieder an und sollen das lernen. Gott kommuniziert Er möchte sich zeigen, wie er ist. Wir empfangen, wir sind kommunizierende Wesen, wir müssen diese Kommunikation haben und wir müssen verstehen, wie er ist und sollen uns für ihn begeistern, sollen uns an ihm freuen. Und das kannst du jetzt doppelt. Du kannst das durch das Schöpfungswerk, das kannst du studieren und sollst Gott sehen und sollst ihn preisen darüber, wie er alles wunderbar gemacht hat. Und du kannst es durch das Erlösungswerk seit dem ersten Advent, dem wahren ersten Advent und dem ersten Weihnachten, wie Gott wirklich ist. Christus ist Mensch geworden, ist in diese Welt gekommen und deswegen hat er gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Du musst da keinen Unterschied machen. Ich rede viel von mir, weil ich diese ganzen Fehler in meinem Kopf gemacht habe. Ich habe oft ein bisschen Angst vor dem Vater gehabt und mit dem Herrn Jesus konnte ich gut. Ja, weil der hat ja sein Leben für mich gegeben. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist der Sinn hier, ihr Lieben, dass wir den Herrn erkennen, wie er wirklich ist und uns an ihm freuen. Jetzt umso mehr, wo er sein Leben gegeben hat. Obwohl er wusste, dass ich sein Feind bin. Obwohl er mir ganze Gnade zuteil hat werden lassen. In meinem verlorenen, selbstsüchtigen Zustand ist er mir nachgegangen. Das bedeutet es, am Anfang war das Wort auf diese, und damit schließen wir, auf diese Bedürftigkeit, die wir von Anfang an hatten, trifft ein Gott, der sich von Anfang an mitteilen kann. Und ich bitte euch einfach, wir machen dann am 10. Januar weiter, aber ich bitte euch einfach, vielleicht für die Hausaufgabe für die nächsten 20 Tage, mach doch mal ganz andere stille Zeit. Nicht indem du Angst hast. Wenn du es nicht machst, dann ist Gott dir irgendwie ungnädig. Ihr Lieben, wenn er sein Leben für uns gegeben hat, wie würde er uns jetzt nicht, wo wir versöhnt sind durch sein Blut, auch alles schenken? Das ist eine falsche Vorstellung von Gott. Und bitte mach auch nicht stille Zeit, weil du denkst, oh, das muss ich tun. Ja, das ist so eine Art Pflicht, so eine üble Pflicht. Geh doch mal ganz bewusst morgens hin und sag, danke. Danke, dass du ein Gott bist, der sich mitteilen möchte. Danke, dass auf meine Bedürftigkeit, ich verstehe das Leben nicht, ich verstehe nichts, aber danke, dass du mir Rat gibst, guten Rat gibst. Danke, dass ich von dir lernen darf. Schätze mal, vielleicht auf die Art und Weise, das Lesen im Wort ganz neu. Und geh sinnhaft durch das Wort. Ja, nicht, heute wieder ein Kapitel gelesen. Dein Bibelleseplan, Hauptsache ich habe wieder mein Kreuz. Ja, wenn du bei einem Vers hängen bleibst, weil es dich so trifft und so zu dir redet, ich bitte dich, bleib hängen und meditiere darüber. Denk darüber nach, was das zu sagen hat in deinem Leben, in deinem Umgang mit deinen Mitmenschen, mit denen, die dir lieb sind und denen, die dir noch nicht so lieb sind. Ja, und denk vor allem, wenn du im Wort liest, das ist die Königsdisziplin, denk über Gott nach. Das hat Tozer gesagt in dem Buch Das Wesen Gottes, was jetzt gerade neu erschienen ist, und ihr euch seit vielen Jahren, hat man das nicht mehr auf Deutsch, ihr euch kaufen könnt. Das ist wahrscheinlich die nobelste, die feinste Tätigkeit, die ein Mensch überhaupt tun kann. Über das Wort nachzudenken. Wer er ist, was er getan hat und wie wir jetzt leben sollen für ihn. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet.